Hallo, so schön, dass du da bist, hier im Wahlsafari Podcast. Dein Podcast rund ums Thema Wahlbeobachtung. Hey, ich bin Malina und ich bin selber ziemlich verrückt nach Wahlen und Delfinen. In diesem Podcast erzähle ich dir von meinen Erfahrungen als Guide, von Begegnungen mit den Giganten der Meere und gebe ganz nebenbei ein bisschen Wal- und Delfinwissen weiter. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, das mir persönlich super wichtig ist. Es geht um nachhaltiges Whale-Watching und zwar speziell um Tipps für nachhaltiges Whale-Watching. Wenn du nämlich auf Walsafari gehen möchtest und dich fragst, was muss ich denn beachten, was muss denn gegeben sein, dass es den Tieren nicht schadet, sondern einen positiven Impact haben kann, dann ist diese Folge genau das Richtige für dich, denn genau darauf gehe ich heute ein. Es gibt jetzt natürlich viele verschiedene Aspekte, was das Thema nachhaltiges Whale-Watching angeht. Und ich glaube, es fängt tatsächlich schon ganz von vorne an, nämlich dabei, was für einen Ort suche ich mir zum Whale-Watching aus. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Orte auf der Welt, wo man Walsafaris machen kann. Meine Erfahrung beschränkt sich bisher tatsächlich auf die Azoren. Ich habe aber viel gelesen und viel gehört, auch von anderen Plätzen. Und das ist schon mal ein ganz guter Punkt, sich am Anfang zu überlegen, wo gehe ich denn Wahlbeobachtungen machen. Es gibt nämlich einfach Orte, an denen es Limitierungen und Regelungen vor Ort gibt. Und es gibt Orte, wo das nicht so ist. Ich sage jetzt nicht, dass grundsätzlich jeder Ort, an dem es keine Limitierungen vor Ort ist, ein schlechter Platz ist für Whale-Watching oder dass es da kein nachhaltiges Whale-Watching gibt. Definitiv nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon mal eine ganz gute Richtlinie. Auf den Azoren ist es zum Beispiel so, dass es Regeln gibt, was die Annäherung an die Tiere angeht, dass man zum Beispiel nicht den Tieren vor die Nase in den Weg fahren darf, dass es zum Beispiel Regeln gibt, wie viele Abstände man hält und auch wie viele Boote grundsätzlich operieren dürfen. Also es darf zum Beispiel auf den Azoren nicht jeder Whale-Watching machen. Ich kann jetzt nicht mit meinem privaten Boot rausfahren und Wale beobachten und neben denen herfahren, das ist verboten. Man braucht dafür eine Genehmigung, eine bestimmte Lizenz und das halte ich auch für eine super, super gute Richtlinie und würde mir wünschen, dass das an viel mehr Orten auf der Welt so wäre, weil es einfach super wichtig ist, dass man Erfahrung mitbringt und dass man weiß, was man tut. Und genau, falls ihr an einen Ort geht, wo es diese Limitierungen gibt, es ist zum Beispiel auf den Azoren so, wenn jetzt es gibt eine bestimmte Anzahl von Lizenzen und jetzt dürfte zum Beispiel nicht noch ein weiteres Whale-Watching-Boot aufmachen, außer ein anderes schließt, sonst wären es zu viele Boote. Und ich glaube, das ist schon mal eine ganz, ganz gute Sache. Das heißt, darüber kannst du dich auf jeden Fall informieren, wenn du Whale-Watching machen möchtest, gibt es an dem Ort, an dem ich hingehen möchte, um Wale zu beobachten, schon Limitierungen? Gibt es da Regeln, an die sich gehalten werden muss? Und falls ja, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Und wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass man an einen Ort gehen möchte, um eine Walsafari zu machen und dann davor aber liest, dass da ganz, ganz viele Boote unterwegs sind, dass es keine Limitierungen gibt, dass sich an Richtlinien nicht gehalten wird, grundsätzlich in der Gegend, dann ist es vielleicht auch ratsam, sich nochmal nach einem anderen Ort, nach einer anderen Gegend umzuschauen. Also das ist so das Erste, erstmal den Ort auszuwählen, vielleicht auch schon gut bedacht auszuwählen, wo man hingehen möchte. Und das Nächste ist dann natürlich die Firma, die man auswählen möchte. Und ich würde einfach mal so ein bisschen erzählen, was aus meiner Sicht wichtig ist, wie so eine Firma arbeitet, damit es aus meiner Sicht nachhaltig und respektvoll ist. Und dann würde ich darauf eingehen, wie man das gewährleisten kann, bevor man jetzt natürlich bucht und bevor man auf so eine Tour geht. Also super wichtig ist es für mich, dass die Firma einmal darauf aufmerksam macht, dass es auch Probleme geben kann beim Whale-Watching. Und zwar am besten in einem Briefing, also in einem Vortrag vor der Tour, dass man einfach schon ein paar Infos bekommt und dass einem auch erzählt wird, was eben nicht geht. Ich glaube, es ist super wichtig, den Menschen mitzugeben, dass die Tiere immer an erster Stelle sind und einfach auch bewusst zu machen, dass wir in den Lebensraum der Tiere gehen, um die Tiere zu beobachten, dass wir da Besucher sind und uns auch entsprechend verhalten müssen, dass es eben Regeln gibt, an die sich gehalten wird und auch vorab den Gästen schon vermittelt wird, dass es eben nicht so sein wird, dass man einen Wal 1 Meter neben dem Boot hat oder fast anfassen kann, sondern dass man Abstände haben wird. Und ich glaube, das ist super wichtig, das den Leuten auch einfach zu erklären, damit man vorher weiß, warum das so ist. Weil als ich das erste Mal auf einer Waltour war, da war ich auch in diesem Mindset, ich möchte den Wal am liebsten so nah wie möglich sehen und so lang wie möglich und am besten so viele wie möglich. Und erst nachdem mir dann jemand erklärt hat, wir schauen, wie die Wale sich verhalten, wir schauen, dass wir Abstände halten und es ist zum Wohl der Tiere, um die nicht zu stressen. Erst als ich das verstanden habe, konnte ich dann auch besser damit umgehen und dachte mir, okay, vielleicht ist es sogar cooler, einen Wal aus ein bisschen Entfernung zu sehen, anstatt ganz nah, weil es bedeutet, dass wir Respekt vor den Tieren haben und dass wir uns den Tieren nicht zu arg annähern. Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass vorab schon erzählt wird, was auf einen zukommt, warum es vielleicht auch so ist, dass man die Tiere nicht nah sieht. Und dann auch, was für mich wichtig ist, ist, glaube ich, keine Garantie auszusprechen. Es ist nämlich so, man kann nicht garantieren, dass Tiere gesehen werden auf dem Meer. Es gibt Orte, wie zum Beispiel auch der Ort, auf dem ich gearbeitet habe, auf den Azoren, wo es super, super wahrscheinlich ist, dass man Tiere sieht, dass man auch viele Tiere sieht, dass man tolle Sichtungen hat. Es gibt auch andere Orte auf der Welt, wo es super, super wahrscheinlich ist. Aber ich glaube, man kann es nicht garantieren. Und das ist auch wichtig. Wir gehen nicht in den Zoo, wir gehen nicht in eine Delfinshow, sondern wir sind in der freien Natur. Und das heißt, die Natur macht, was sie will. Es kann passieren, was auch immer. Und es kann einfach bedeuten, dass man vielleicht auch rausfährt und am Ende dann keine Tiere sieht. Und ich glaube, das ist auch super wichtig, dass das vorher angesprochen wird. Ja, jetzt habe ich lang drum herum geredet, was ich sagen möchte. Ein gutes Briefing, eine gute Einweisung vorab und auch der Hinweis darauf, dass wir im Lebensraum der Tiere sind, dass wir uns respektvoll verhalten sollen und der Hinweis auf Regeln und auch die Möglichkeit, dass man vielleicht keine Tiere sieht, den halte ich für wichtig. Vor Natur, also bevor es überhaupt losgeht. Genau, dann während der Tour, glaube ich, und da war ich sehr, sehr dankbar über meine Firma auf den Azoren, ist es super wichtig, dass die Skipper und auch die Guides im besten Fall, aber vor allem die Menschen, die verantwortlich dafür sind, das Boot zu steuern, Erfahrung haben. Und da kann man natürlich auch, bevor man jetzt zu einer Firma geht, einfach nachlesen, wie lange gibt es die schon, wie lange sind die Skipper da schon am Start, wie viel Erfahrung haben die, weil es geht eben nicht nur darum, ein Boot zu fahren und es gibt vielleicht Menschen, die können gut ein Boot fahren und es ist auch wichtig, dass man das kann, aber einfach diese Erfahrung, wie man sich an die Tiere annähert. Es gibt nämlich riesige Unterschiede, je nachdem, wie schnell man an Tiere ranfährt, mit welcher Drehzahl, ob die das dann wahrnehmen oder nicht und ob die davon gestresst werden oder nicht. Und ich glaube, das ist super wichtig, einfach Menschen oder eine Crew an Bord zu haben, die sich damit auskennt und die weiß, wie nähere ich mich richtig an die Tiere an. Ich habe das auch gemerkt, als ich jetzt auf dem Boot war. Ich war 6 Monate fast jeden Tag auf dem Boot. Ich würde mich jetzt noch nicht confident fühlen, alleine zu entscheiden, wie nähere ich mich an einen Wal oder einen Delfin an, weil es einfach super viel Fingerspitzengefühl erfordert. Super viel erfordert, zu schauen, wie bewegen sich die Tiere, um denen eben nicht in den Weg zu schwimmen, denen nicht zu fahren, denen nicht den Weg abzuschneiden oder die nicht zu stören. Wir wollen nämlich nicht, und das ist auch wichtig, dass die Tiere ihr Verhalten ändern aufgrund von uns. Und das ist ein weiterer Punkt auf dem Meer, nämlich das Verhalten der Tiere zu beobachten. Und ich weiß noch, als ich frisch auf dem Meer war, war es manchmal so, dass ich gesagt habe, hä, da hinten war doch eine Gruppe von Delfinen, warum fahren wir da jetzt nicht hin oder warum fahren wir da vorbei, bleiben nur 2 Minuten und fahren dann weiter, weil sonst bleiben wir doch manchmal eine halbe Stunde mit einer Gruppe von Delfinen und ich hätte die gern noch länger gesehen und meine Gäste auch. Und irgendwann mit der Zeit habe ich dann begriffen oder nachgefragt und erklärt bekommen, diese Gruppe von Delfinen hatte Jungtiere dabei zum Beispiel. Die haben gestresst gewirkt, die haben die Richtung geändert, die waren nicht entspannt und deshalb haben wir entschieden, nicht bei denen zu bleiben und die eben nicht zu stören. Und ich glaube, das ist super wichtig, auch wieder die Erfahrung der Crew. Das ist auch was, was man mit der Zeit lernt, als Guide dann auch. Und ich auch mit der Zeit gelernt habe, besser einschätzen zu können, wie verhalten sich die Tiere. Sind die gerade entspannt? Sind die in ihrem normalen Verhalten? Sind die gestresst? Das muss auch gar nicht sein, dass die jetzt gestresst sind wegen uns. Vielleicht sind die gestresst, zum Beispiel die Pottwale, weil die gerade einen Fight mit den Rundkopfdelfinen haben. Aber trotzdem müssen wir die ja dann nicht noch zusätzlich vielleicht stressen, indem wir in der Nähe sind, sondern fahren lieber weiter. Und manchmal ist es auch so, gerade bei den Delfinen, es gibt Delfine, die rasen auf das Boot zu, die schwimmen mit dem Boot mit, die lieben es, ganz nah auf den Bugwellen zu reiten und beim Boot zu sein. Und dann gibt es aber auch Gruppen, die gerade einfach keinen Bock haben, die das Boot eher, sieht man dann schon von Weitem, vermeiden. Und dann geht es eben darum, nicht dann zu sagen, okay, wir jagen den jetzt nach, wir fahren hinterher, ums Verderben zu sehen, sondern wir fahren weiter und wir gucken, ob wir andere Tiere finden. Also ich glaube, das ist super wichtig, dass das Verhalten der Tiere beobachtet wird und einfach grundsätzlich, dass die Werte so sind, dass das Wohl der Tiere immer an erster Stelle steht. Dass dann natürlich Abstände gehalten werden und dann natürlich auch immer darauf geachtet wird, wie verhalten sich die Tiere, wie entwickelt sich das, nehmen die uns wahr, nehmen die uns nicht wahr, verändern die ihr Verhalten oder nicht und dann entsprechend eben zu agieren. Und das ist manchmal ein bisschen ein schwieriger Punkt, auch als Guide, würde ich aber auch sagen, das ist ein paar Mal passiert bisher in meiner Karriere und dann haben das die Gäste aber auch immer verstanden, im Zweifelsfall auf eine Begegnung zu verzichten, um die Tiere praktisch zu schützen. Und ich glaube, das ist schwierig, wenn natürlich Leute aufs Meer rausfahren und unbedingt Wale sehen wollen. Und ich kann das so krass verstehen. Ich habe in einer anderen Folge schon erzählt von meiner ersten Walbegegnung. Also ich kann es so verstehen, dass man aufs Meer rausfährt und unbedingt einen Wal sehen möchte. Aber manchmal ist es so, und es kam selten vor, dass zum Beispiel Pottwale an der Oberfläche waren und wir dann aber gesehen haben, es sind schon drei, vier, fünf andere Boote bei dieser Gruppe von Pottwalen und es ist einfach zu viel. Also es ist irgendwann einfach zu viele Boote für ein Tier oder für eine Gruppe und dass wir dann gesagt haben, okay, wir warten da jetzt nicht und schauen uns auch noch dieses Tier an, sondern wir fahren weiter, auch auf die Gefahr hin, dass wir dann heute keine Wale sehen. Und ich glaube, ich hatte immer Glück, ich hatte immer tolle Gäste, die das auch verstanden haben und auch so gesehen haben. Und ich glaube, das ist auch das Mindset, mit dem man auf eine Walsafari gehen sollte oder mit dem ich hoffe, dass du, wenn du hier zuhörst, auf eine Walsafari gehst, nämlich mit dem Mindset, die Tiere stehen an erster Stelle und es ist schon ein Erlebnis, auf dem Meer zu sein und auf dem Boot zu sein und es ist ein Privileg, wenn man dann Tiere sieht, aber es ist nicht gegeben und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, eben keine Garantie auszusprechen, weil es einfach nicht versprochen werden kann, weil wenn die Tiere keinen Bock haben oder gestresst sind die gestresst und dann haben wir da nichts zu suchen. Und meistens war es dann aber auch bei mir so, dass wir dann weitergefahren sind und dann belohnt wurden und super tolle, entspannte Begegnungen woanders hatten. Aber genau, das sind jetzt so ein paar Punkte, die mir so spontan eingefallen sind zum Thema nachhaltiges Whale-Watching, was mir da wichtig ist. Oder einfach zum Thema Whale-Watching, das den Tieren eben nicht schadet und dann, wie ich schon in der Folge davor erzählt habe, auch einen positiven Impact haben kann. Und was kann man jetzt machen, um vor einer Buchung das zu gewährleisten? Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, das vorher einzuschätzen, wenn man jetzt noch nicht auf der Tour war. Aber man kann sich zum Beispiel informieren, was für Werte stehen auf der Firma. Wird es irgendwo angesprochen? Wird angesprochen, dass Verhaltensregeln, Abstandsregeln eingehalten werden? Wird ein Briefing gemacht? Also das kann man ja auch vorher herausfinden. Gibt es davor praktisch eine Einweisung und es wird auch was zu den Tieren erzählt? Und wie lange zum Beispiel gibt es die Firma schon? Wie erfahren sind die Skipper und die Guides? Dann kann man natürlich Bewertungen lesen. Wobei die auch sehr subjektiv manchmal sind, aber man kann Bewertungen lesen. Und ich glaube, was natürlich am coolsten ist, am besten ist, ist wirklich nach Erfahrungen zu fragen. Also irgendjemanden, der in dem Bereich arbeitet oder der auch schon eine Tour gemacht hat, einfach mal zu fragen, wie war das denn bei dir? Wurde darauf Wert gelegt? Wie hast du das wahrgenommen? Und ich glaube, das ist so das, was ich mir immer denke oder was mir am leichtesten fällt, eben mich auf die Erfahrungen von anderen Menschen zu verlassen und dann eben ja danach praktisch dann auszusuchen, wo ich hingehe oder mit wem ich rausfahre. Und dann, falls man mal eine schlechte Erfahrung macht, weil ich glaube, es kann auch sein, dass man mal irgendwo sein Bestes gibt und durchliest und eine Bewertung liest und dann auf einem Boot ist und das Gefühl hat, irgendwie wird nicht auf das Wohl der Tiere geachtet, irgendwie sind die Tiere gestresst? Irgendwie wird gar nicht auf das Verhalten der Tiere hingewiesen oder darauf, dass man eben im Lebensraum der Tiere ist und irgendwie Hat man nicht so ein gutes Gefühl bei der Sache, dann kann man das auch ansprechen, auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, man kann es auch ansprechen und irgendwie nachfragen oder was dazu sagen oder dann eben auch eine Bewertung. Ich bin jetzt kein Fan von Hassbewertungen und grundsätzlich irgendwelche Dinge schlecht zu machen. Und trotzdem glaube ich, wenn man jetzt sowas wahrnimmt, kann man einfach sehr sachlich ja auch schreiben, dass man zum Beispiel, dass es kein Briefing gab oder dass zu nah an die Tiere herangefahren wurde, wenn das denn der Fall sein sollte. Um dann eben anderen Leuten zu helfen, die wieder auch auf der Suche sind, nachhaltiges Whale-Watching zu machen, um denen dann zu helfen, nicht das auszuwählen, was man eben gerade nicht will. Ja, doch ganz schön lang geworden, die Folge. Ich dachte irgendwie, es ist eine ganz, ganz schnelle Folge, aber dann bin ich doch ein bisschen ins Reden gekommen. Ja, ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen vorbereitet für deine erste oder deine nächste Walsafari. Vielen Dank fürs Zuhören und falls dir die Folge gefallen hat, dann lass unbedingt 5 Sterne für den Podcast da oder abonniere den Podcast, am besten beides. Das ist gerade für so einen kleinen Podcast am Anfang super wichtig. Ansonsten kommentiere gerne die Folge, falls du eine Frage hast oder was dazu sagen möchtest oder ein Feedback oder schreib mir auch gerne eine Nachricht auf Instagram. Das Instagram ist hier unter der Folge verlinkt. Da freue ich mich auch immer drüber. Und ansonsten würde ich sagen, bis nächste Woche auf dem Meer, bis nächste Woche auf Walsafari. Musik